Ist das Vaterunser eines der mächtigsten Gebete? Fragt eine Zuschauerin. Hat unser Vater ein von der machtigste und influtreichste Gebeten, die er sein? Das fragt ein Keikster von dit Kanal. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich wieder auf ein Video mit Ihnen gemeinsam. Und diesmal möchte ich wieder eine Zuschauerfrage beantworten. Beziehungsweise lass die Karten sprechen im sinnbildlichen Sinne, im symbolischen Sinne. Von Beate kommt die Frage, Beate B., ist das Vaterunser, wenn man es richtig betet, eines der mächtigsten Gebete? Das ist die Frage. Ich möchte ein kleines bisschen ausholen vielleicht vorab, wie Sie das auch von mir kennen und mir gerade für dieses Thema Zeit lassen etwas und bedenken, was aus meinem Erfahrungsschatz kommt. Vielleicht hilft Ihnen dann das auch mit der Beantwortung der Frage. Und erst einmal vielen herzlichen Dank, liebe Beate, dass Sie diese Frage gestellt haben. Zuallererst aber herzlichen Dank, dass Sie dabei sind und dass Sie mir hier in diesem Kanal folgen und durch Höhen und Tiefen sozusagen. Wir haben ja gemeinsam einiges an Wegstrecke schon hinter uns gebracht. Und ja, wenn man immer zuhört, was Menschen sagen, beziehungsweise was ich in dem Fall sage, es gibt ja viele, viele, viele Kanäle. Also wenn man immer zuhört, was Menschen sagen, wenn man ihnen folgt, dann kann man auch eine Tendenz sehen, sodass man also, wenn man ein Mensch ist, der mit sich im Reinen ist, beziehungsweise mit Gott im Reinen oder wie man das auch nennen will, mit seinem Inneren, beziehungsweise auch auf der Suche ist, der also offenen Herzens ist, der beseelt ist, dann wird man auch mit einer Einstellung herangehen an die Aussagen von anderen Menschen, die wohlwollend ist, die friedvoll ist und die liebevoll ist. Ja, was ich damit meine, ist, dass wenn man anderen Menschen, und sei es dann über die Kamera, wir sehen uns ja im Prinzip nur über die Kamera, folgt, dann meint man sie auch in gewisser Hinsicht zu kennen. Und das ist auch so. Ja, ich merke das immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen, beziehungsweise wenn wir uns treffen, und im wirklichen Leben treffen, in den Seminaren, wozu ich Sie übrigens herzlich einlade. Wir haben auch in Erfurt noch Platz frei. Demnächst ist, glaube ich, Erfurt wieder an der Reihe. Also schauen Sie doch einfach noch mal rein, wenn hier und da noch Plätze frei sind. Spontan hat sich dann das ein oder andere ergeben. Also wenn man sich dann noch mal zum ersten Mal trifft, dann findet man meistens auch das bestätigt, was man, wenn man ein Mensch ist, der wirklich etwas mitbringt auf diese Erde, außer des Verstandes und des Geistes, sondern auch eine wirkliche Verbindung zur eigenen Seele mitbringt, dann spürt man auch, ob das Gegenüber, was einem über den Bildschirm besucht, sozusagen anonym besucht, ob das Gegenüber aufrichtig ist oder nicht. Und wenn dann mal ein Sturm aufkommt, dann kann man mit seinem Boot, da man ja mit dem Gegenüber, ich benutze dieses Boot Sturm und dieses Bild Boot und Sturm, hat auch so ein bisschen sowas Biblisches, ja, oder sowas Mystisches vielleicht, aber auf jeden Fall hat es eine Symbolik. Und wenn ein Sturm aufkommt und man ist mit einem Menschen in einem Boot unterwegs, den man kennt, dann kann man ihm auch vertrauen. Dann kann man auch, wenn man sich selbst vertraut, und das ist der Punkt, kann man den Menschen auch vertrauen. Wenn man sich selbst vertraut, dann kann man Gott auch vertrauen. Ja? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und was ich damit meine ist, wenn wir beten heißt ja eigentlich auch bitten. Ja, wenn wir bitten oder wenn wir kontemplieren, also uns konzentrieren und in das Innere gehen, in die Kontemplation. Man sagt viel Meditation heute. Früher sagte man ganz viel Kontemplation. Also man ging nach innen, man konzentrierte sich, man suchte die inneren Welten auf. Meine Oma hat immer Dämmerstunde gehalten. Ich bin mir sicher, sie hat in dieser Dämmerstunde, also wenn die Arbeit getan war, das Tagwerk getan war, mit ihrem Gott gesprochen. Sie hat ihm vielleicht Vorwürfe gemacht, wie das im Menschen tun. Sie hat gefragt, warum sie so alleine sein musste und warum das, was ihr ganzes Leben lang eine Rolle gespielt hat, plötzlich bedeutungslos ist. Ich weiß nicht, ob sie solche Fragen gestellt hat, aber ich kann zum Beispiel mich immer noch in das Bild dieser Großmutter hineinversetzen, die da dann im Wohnzimmer im Dunkeln saß, wenn die Dämmerung kam, deswegen nannte sie das auch Dämmerstunde, und hat dann, ist in sich gegangen, hat auch nicht gesprochen, sie hat sehr wenig gesprochen dann zuletzt. Das Leben währte gar nicht so lang bei ihr, und heute wird man tatsächlich noch etwas älter, aber sie war gar nicht so alt geworden, aber sie war irgendwie dann alt geworden, im Sinne von nicht an Jahren, sondern innerlich gealtert, und hat dann in ihrer Dämmerstunde ist sie in sich gegangen, hat sicherlich gebetet oder hat zu Gott gefunden wieder, den hatte sie übrigens nie verloren, aber im Alltag verliert man so manches. Aber wenn das Boot des Lebens in einen Sturm geriet, gab es immer im Leben von Menschen Momente, wo sich die Spreu vom Weizen trennte. Und dann hat man gebetet, und das hat sich dann im Laufe der Zeit vielleicht von der Benennung etwas geändert. Aber die Einkehr beziehungsweise die Verbindung zu einem höheren Wesen ist das, was beseelte Menschen charakterisiert. Ja. Und sie beten dann auch aus dem Herzen heraus, beziehungsweise aus der Mitte heraus, aus dem Zentrum des Körpers wieder zurück in die Richtung, aus der alles kommt. Und Gott, der Schöpfer, das Schöpferwesen, kreiert durch uns. Das ist etwas, was wir, glaube ich, immer mal wieder bedenken sollten. Wir Menschen haben dieses Gottesgehen in uns. Ich hatte darüber schon mal gesprochen. Ich hatte auch ein kleines Buch mal gezeigt von dem Michael König, der einfach sich sehr verdienstvoll gezeigt hat als Quantenphysiker, um populärwissenschaftlichen Menschen das zu erklären, was es eigentlich von der wissenschaftlichen Seite her bedeutet, Gott irgendwie zu beweisen. Sowas geht tatsächlich. Aber wirklich glaubende Menschen brauchen diese Beweise nicht. Aber es gibt eben auch Zweifler, und wir zweifeln ja alle irgendwo mal. Und dann ist es mitunter, je nachdem, wie man so angelegt ist im Leben, kann es auch sehr, sehr interessant sein, absolut interessant, um auch mal einen Wissenschaftler über Gott sprechen zu hören. Denn die großen Wissenschaftler der Grundlagenwissenschaften, also Physik, Mathematik, deren Namen wir kennen, Max Planck, Einstein und so weiter, ja, die waren alle gläubig. Die wussten, dass da viel mehr ist als das, was sie in ihrer Wissenschaft verkündet haben. Also sie waren gläubige Neugierige, würde ich mal so sagen. Und in Momenten der Not beten Menschen. Und eines der großen Gebete ist das Vaterunser. Und das gibt es natürlich in ganz vielen Sprachen. Es ist ein christliches Gebet. Und die Frage war, ist das eines der mächtigsten Gebete, die es gibt, wenn es richtig gebetet wird? Und ich denke, das ist jetzt mein Gedanke, wir werden die Karten dann gleich befragen, ich denke, dass Gebete nicht an Formeln gebunden sind. Es ist etwas anderes in den Gebeten. Zum Beispiel die Juden, die beten das Shema Israel. Shema Israel heißt, höre, o Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr ist eins. Ja, das ist ganz kurz. Man nennt das auch das jüdische Vaterunser. Das hat vielleicht den gleichen Stellenwert. Aber es gibt dann noch auch viele andere Gebete. Aber was Beate, die diese Frage stellte, sicherlich meint, ist, mit welcher Intention bete ich? Bittet, so wird euch gegeben, steht es in den Schriften. Ja, und viele von uns, ich glaube, ganz, ganz viele, haben festgestellt, dass sie vor Situationen gestellt werden im Leben, um die sie scheinbar überhaupt nicht gebeten haben. Und wenn sie um etwas bitten, dann wird es noch lange nicht erfüllt. Also was soll das? Na, bittet und euch wird gegeben. Ja. Irgendwann kommt der Moment, wo man dann im Leben merkt, dass die institutionalisierte Religion mit ihren Gebeten und mit ihren Formeln etwas ganz anderes meint, als das, was wir uns vielleicht überlegen, besonders wenn wir Kinder sind. Und wenn wir Kinder sind, sind wir noch sehr nahe an der Welt, aus der wir entstammen, ja, bevor wir in die Inkarnation hineingegangen sind. Deswegen stehen, wird in der Bibel auch, in solchen Büchern wie in der Bibel unter anderem, es gibt ja andere heilige Bücher, wird sehr viel Bezug genommen auf das Niveau der Kinder, in dem Sinne auf die Reinheit des Menschen. Ja, und nicht das Kind, Kindische oder Kindliche wird verbunden, nicht das Kindische nicht, aber das Kindliche verbunden mit der Reinheit der Seele, die noch unbefleckt ist, bevor eben die Erfahrungen des Lebens kommen. Die Erfahrungen sind notwendig, um im Leben gewisse Erfahrungen, also um zu wachsen. Und ich bin der Meinung, im Gegensatz zu anderen, habe ich auch gehört, dass es das, was wir im Leben erleben, egal was es ist, uns die Möglichkeit bietet, dass wir wachsen können. Und das Leben, so wie es sich für mich entfaltet hat, kann nie eine Reihe von Zufällen sein. Also ich, wenn ich dann höre, man habe sich bestimmte Dinge nicht ausgesucht, dann sage ich doch, man hat sich alles ausgesucht. Auf einer Ebene des höheren Bewusstseins haben wir genau das uns ausgesucht. Alles andere ergibt keinen Sinn, alles andere wäre Zufall. Wie also beten wir mit dem Vater Unser? Ist das ein Gebet, was man so darunter leiern kann? Ich denke, Beate meint, wenn man ein Gedicht zum Beispiel aufsagt, wir haben in der Schule Gedichte lernen müssen, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Wir haben dann die Gedichte aufsagen müssen und dann gab es eben Menschen, kleine Menschen, die eben da das Talent nicht hatten und die eben halt ihre Gedanken zusammensammeln mussten, dass sie dieses Gedicht überhaupt noch hinbekamen. Und dann wurde es so darunter geleiert, ne? Und das ist, dann gab es Menschen, die haben in diesem Gedicht etwas empfunden und die haben gelebt in diesem Gedicht. Genau das, was die Schriftsteller, die Dichter uns damit auch sagen wollten. Man hat das gespürt. Und wenn ich zum Beispiel heute hier und da mal aus dem Faust was zitieren kann, oder ja, der Osterspaziergang gehört auch dazu zum Beispiel, dann spüre ich das. Ja. Ich habe dann in der Schule zum Beispiel mit dem Osterspaziergang, war ich natürlich auch aufgeregt, wir mussten den tatsächlich lernen, habe ich das anders gespürt, als wenn ich den Osterspaziergang heute frei und frank und frei einfach aufsage. Ja? Und dann bin ich nicht mehr in der Konzentration, dass ich alles zusammenbekomme, sondern dann fließt es und lebt das in mir. Und das ist mit dem Beten auch. Es lebt in uns oder es lebt nicht in uns. Es kommt entweder aus dem Herzen oder es kommt aus dem Verstand. Wenn man das Vaterunser aus dem Verstand her betet, dann ist es etwas, was zum Ritual degradiert. Und zwar zu einem flachen Ritual. Es gibt tiefe Rituale, die dann wieder verbunden sind mit den Seelenebenen. Es gibt aber auch flache Rituale, die verbunden sind mit Notwendigkeiten aus dem Kopf heraus, zum Beispiel in einer Liturgie, einfach mitzuhalten. Und ich meine, wenn eine Liturgie die Sinne anspricht, dann kann man sich mittragen lassen von einer Liturgie. Und dann kann man persönlich ja auch in einer normalen Liturgie, also wenn man zum Beispiel in einer Kirche wäre oder so und einfach mitmacht und man spürt, dass man sich tragen lässt von bestimmten Aspekten der Liturgie, dann kann man besser die Verbindung machen mit dem, was die Inhalte der Gebete, sogenannten Gebete oder Verbindungen betrifft. Ich habe zum Beispiel nie, wirklich nie, in den hohen Festen in der Synagoge, wo ich sehr viel war, in der kabbalistischen Synagoge, wenn man so will, ohne Zentrum, nie irgendwie etwas gespürt. Das hat mich sehr traurig gemacht, bis ich dann gemerkt habe, es ist einfach nicht meine Kultur. Ich habe es mit dem Verstand gemacht. Ich wollte dahinter kommen. Ich wollte spüren. Ich habe nie etwas gespürt. Aber es hat mir nicht geschadet. Ich habe trotzdem sehr viel gelernt. Ja, und ich bin dann in persönliche Kontemplation gegangen und dann habe ich es dann gespürt. Ja, also wenn ich bestimmte Gebete heute spreche, die ich immer noch auswendig kann, dann spüre ich es. Ja, kabbalistische Gebete zum Beispiel, dann ist es in mir mehr als nur ein Werkzeug. Und ich denke, das Werkzeug des Gebetes, das ist kein schlechter Begriff, wenn man den so benennen möchte, ist dann scharf und präzise, wenn man die Verbindung zwischen Verstand und Herz hinbekommt. Und so wird also das Vaterunser eines der wichtigsten Gebete immer bleiben für jene, die es spüren können, was sie unserem Vater, in dem Sinne dem zentralen Gott, dem Schöpfergott, sagen wollen. Dass sie sich ihm übergeben, die Verantwortung übergeben an das Göttliche, ohne die eigene Verantwortung zum Beispiel abzunehmen oder abzulegen. Also wir sind aktive Schöpferwesen auf dieser Erde und nicht passive Genießer oder passive Empfänger. Ja, es muss immer ein Geben und Empfangen im Gleichgewicht sein. Also schauen wir mal, was mit dem Vater Unser, was es dazu zu sagen gibt. Es gibt eben auch andere sehr, sehr große, starke Gebete. Aber wer massenhaft einmal dabei war, wenn das Vater Unser gebetet wird, den lässt das nicht kalt. Mich zumindest nicht. Und wer massenhaft beim Schema Israel dabei ist, den lässt das auch nicht kalt. Also wenn man zum Beispiel in bestimmten Momenten in der Synagoge ist, dann lässt einen das nicht kalt. Aber diese ganz großen Augenblicke in der Liturgie haben mich dann eher nicht so berührt. Konnte ich nicht mitgehen. Aber bei bestimmten Dingen sehr, sehr wohl. Absolut. So, schauen wir mal nach dem Vater Unser. Das gibt es aus Sicht des Kollektiv Unbewussten über das Vater Unser mitzuteilen. Ja, da haben wir also hier etwas Routine. Das ist interessant. Eine Routine. Und dann haben wir hier einen schlimmen Hinweis. Und wir haben in der Mitte die Kelche, die neun der Kelche. Und wir haben die zehn der Münzen. Die fünf der Münzen. Und die Welt. Ja, ich zeige Ihnen mal die Legung. Das ist die Legung, also das ist die Entreekarte, die sieben der Schwerter, die neun der Kelche, die zehn der Münzen, die fünf der Münzen als auf dem Kopf, nicht? Und die Welt auch auf dem Kopf. Und das ist die Entreekarte nochmal. Also eins, zwei, drei Münzenkarten. Was haben die Münzenkarten hier zu suchen, könnte man sich fragen. Und da sind wir wieder zurück. Das Vater Unser richtig gebetet. Es ist dann ein sehr starkes Gebet. Und die Betonung liegt auf dem richtig gebetet. Und das rolle ich jetzt mal von hinten auf. Die Frage, die Beate gestellt hat, ist nicht umsonst gewesen. Wenn es so selbstverständlich wäre, hätte sie diese Frage nie gestellt. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Und sie hätte auch nicht in der Frage noch einmal etwas hinzugefügt, nämlich, wenn man es richtig betet, dann ist es das mit das Stärkste, was es überhaupt gibt. Deswegen kommt die Welt am Schluss. Aber, jetzt kommt das Aber, warum jetzt diese Karte? Das ist das, was wir erfahren, wenn Vater Unser oder im Schema Israel oder irgendwelche anderen Gebete, Anna Bekoach zum Beispiel, wenn das einfach heruntergeleiert wird, dann entsteht so etwas wie ein endlos sinnloser Zirkel von Worten, die keinerlei Verbindung machen zu irgendetwas. Sowas wie ein Hamsterrad. Also man dreht sich und läuft und kommt nicht vorwärts. Genau das ist das Hamsterrad. Ja? Gebete können Hamsterrad sein. Gebete können entseelenlos sein. Und sie können eingesetzt werden zum Missbrauch von Massen. Und das ist mit dem Vater Unser sehr viel passiert. Man denke nur an Missbrauch, der betrieben wurde in Kirchen, wenn es darum ging, die Menschen zu manipulieren in Richtung von bestimmten staatlich gesteuerten Ereignissen. Und gerade die protestantische Kirche hat in Deutschland sich ja abgespalten von der katholischen Kirche vor 500 Jahren und hat dann in der nachreformatorischen Zeit bis hin zu solchen Figuren wie eben Bischöfin, Frau Kessmann oder so, wie sie heißt, die dann besoffen im Auto fuhr und dann immer noch den großen Mund hatte. Das ist nur so eine Geschichte, die dann auch wusste, dass der Papst damals, der regierende Papst, also ganz schlimm war. Aber sie hat alles richtig gemacht. Man kann ja als Christin dann immer wieder um Buße bitten. Das sind alles hohle Braten. Ja, und das ist hier mit dieser Karte gezeigt. Nicht nur hohl, sie sind auch absichtlich so. Und sie sind dann von der dunklen Seite. Ne? Und mit dem Vater Unser kann man auch in eine Befreiung kommen. Das ist wiederum die Geschichte, die diese, unsere Legung erzählt, eine Geschichte. Ja, das Vaterunser richtig gebetet, kann an der anderen Seite dann aber auch wieder sehr befreiend sein. Ja, auch befreiend von sinnlosen Wünschen. Und das ist nämlich die Wunscherfüllungskarte. Ja, hier kann man auch sich befreien. Ja, mit dem Vaterunser kann man auf das Wesentliche kommen. Das Vaterunser zeigt uns dann in der Mitte aber auch wieder, wie seine eigene Geschichte war und wie es sich in Auflösung befindet. Ja, es muss neu definiert werden in uns, in unserem Herzen. Und die Sache mit der Kirche, wo Vater Unser wird natürlich mit der Kirche in einen Topf geworfen, die löst sich. Ja, diese Karte zeigt tatsächlich eine gute Karte in dem Sinn, dass das Schlimmste in dem Sinn vorbei zu sein scheint. Es geht in eine gute Richtung wieder mit dem Vater Unser, wenn es richtig gebetet wird. Und richtig gebetet heißt aus dem Herzen heraus. Und dann sind wir in dieser Karte der Vollendung. Und dass diese Karte der Vollendung auf dem Kopf erscheint, ist auch kein Zufall. Denn auf dem Kopf heißt, etwas zögert sich hinaus. Ja, etwas braucht länger, etwas muss neu bedacht werden. Etwas muss neu erfunden werden vielleicht, ja, und auch neu gelebt werden. Und wenn es hier um das große Gebet der Christenheit, das Vaterunser geht, dann hat es eben auch die Aussage, dass die Christenheit, wie Papst Benedikt sagte, schon damals, bevor er überhaupt zum Papst wurde, also da war es noch Kardinal Ratzinger, die Christenheit wird klein werden müssen. Ja, und er hat diese Tendenz schon vor Jahrzehnten festgestellt, wohin das Schiff der Kirche fährt. Und trotzdem ist er für diese Kirche immer da gewesen, weil er an den Grundfesten der Kirche festgehalten hat. Und in seiner Auffassung als späterer Papst ist es auch sein gutes Recht, zu sagen, es war eine gute Idee, zum Beispiel könnte man sagen, von Gott selbst die Kirche zu stiften. Aus Sicht der katholischen Kirche ist das klar, dass man diese Sicht hat. Aber dieser Papst hat eben sehr stark darum gerungen, die Kirche wieder echt zu machen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist, eben gerade in unserer Sprache, wir sprechen die deutsche Sprache, dass dieses Land jetzt Opfer wird seiner eigenen Machenschaften und der Eigenschaften der Machenschaften eben der Leute, die eben damals in den Kirchen des Landes das Vaterunser falsch gebetet haben, damit ich den Kreis schließe. Und falsch gebetet haben heißt eben es wurde heruntergeleiert, es wurde missbraucht, um die Massen zu manipulieren. Und deswegen muss die Welt auch, erscheint diese Karte uns jetzt auch noch auf dem Kopf, weil es muss reformiert werden, es muss Altes, was wirklich gut und schön ist und bewahrenswert ist, wieder zur Blüte kommen, um die Menschen wieder zur Einkehr zu bringen, zu dem zu bringen, was wirklich wesentlich ist. Und das Vaterunser dann letztendlich wieder so zu beten, wie Beate eben meint, wenn es richtig gebetet ist. Also wieder richtig zu beten und damit in die Verbindung zu gehen zum zentralen Gott, wenn man so will, zum Schöpfergott selbst. Ja? Oder eben zu Jesus, je nachdem über den Sohn, wenn man diese Geschichte eben in sein Leben hineinlässt. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist diese Trinität in der Christenheit. Ja, dass man das eben beherzigt und auch wirklich lebt und sich zumindest daran abarbeitet, das zu leben, will ich mal so sagen. Also Menschen haben Fehler, aber die Intention ist wichtig. Ja, und da trennt sich Spreu vom Weizen und die trennt sich heute immer noch. Die Kirche wird also sehr klein werden und das Vaterunser wird erschallen aus den Herzen der Menschen und eben nicht von der Kanzel, eher weniger. Vielen Dank, das war, finde ich, eine sehr wichtige Frage. Alles Gute, Dach.